Grüß Gott und herzlich willkommen, sagt Ihnen Marion Kuhl. Schön, dass Sie mit dabei sind, dass Sie sich wieder Zeit genommen haben. Herzlich willkommen auch allen Zuhörern von Radio Maria in Südtirol. Mit der heiligen Therese von Lisieux Christus nachfolgen, das ist das Thema unserer vierteiligen Reihe. Unser zweiter Teil heißt heute »Im Herzen der Kirche die Liebe sein«. Durch diese Reihe begleitet uns auch heute wieder Monsignor Anton Schmidt. Er ist der Leiter des Theresienwerks aus Augsburg. Grüß Gott, Monsignor Schmidt.
Grüß Gott, Frau Kuhl.
Dann freuen wir uns jetzt auf Ihren Vortrag.
Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Schwestern und Brüder im Herrn. Das Thema Kirche ist ein Reizthema für viele Zeitgenossen. Sie wissen es. Besonders unsere katholische Kirche wird oft in den Medien oder auch in Gesprächen kritisiert, weil sie sich nicht an die Modeströmungen der heutigen Zeit anpasst. Die Welt sieht nur das Äußere und die Institution der Kirche, aber nicht ihr wahres Wesen und ihr Geheimnis. Denn Christus lebt und wirkt in ihr fort, und der Heilige Geist hat sie am ersten Pfingstfest lebendig gemacht und belebt sie auch weiterhin. Viele Christen, die in der Kirche stehen, fragen sich indessen, welche Aufgabe sie in der Kirche haben oder übernehmen können, wie sie mithelfen können, die Menschen zu Gott zu führen und seine Liebe zu verbreiten. Auch die heilige Therese hat sich gefragt, welche Aufgabe sie in der Kirche hat. Wenn eine Ordensschwester eine soziale Aufgabe ausübt, wie in einem Krankenhaus oder in einem Altenheim, in einem Kindergarten oder in einer Schule, ist ihr Wirken offensichtlich. Aber wenn eine Schwester hinter Mauern lebt und ihre Aufgabe das Gebet ist, verstehen das viele Menschen nicht. Ist das nicht nutzlose Verschwendung eines Menschenlebens? Ähnlich dachte auch der Apostel Judas, als eine Frau beim Evangelisten Markus kostbares Nardenöl über das Haar Jesu ausgoss. Wozu diese Verschwendung? Fragte der Apostel Judas. Man hätte das Öl doch verkaufen und das Geld den Armen geben können. Jesus ist anderer Meinung. Lass sie, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme habt ihr immer bei euch, mich nicht. Sie hat es für mein Begräbnis getan. Was aus Liebe zu Jesus getan wird, hat unschätzbaren Wert. Auch wenn viele Menschen dies nicht verstehen. Was mit Liebe geschieht, sei es unser Gebet, sei es ein Opfer, sei es die Hingabe eines Lebens, sei es eine soziale Tat der Nächstenliebe, kann Menschen auf den rechten Weg führen und retten. Die heilige Therese suchte also eine Antwort auf ihre Lebensaufgabe als beschauliche Ordensschwester und schlägt die Heilige Schrift auf, wie sie es auch bei anderen Fragen immer getan hat. Beim heiligen Paulus findet sie im ersten Korintherbrief den Vergleich vom Leib Christi und seinen Gliedern. Sie schreibt in ihrer Selbstbiografie »Geschichte einer Seele«: Als beim Gebet meine Begierden mich ein wahres Martyrium erleiden ließen, schlug ich die Briefe des heiligen Paulus auf, um irgendeine Antwort zu suchen. Das 12. und 13. Kapitel des 1. Korintherbriefes fiel mir in die Hände. Ich las im 1., dass nicht alle zugleich Apostel, Propheten, Lehrer und so weiter sein können, dass die Kirche sich aus verschiedenen Gliedern zusammensetzt und dass das Auge nicht zugleich Hand sein kann. Die Antwort war klar, stillte aber nicht mein Sehnen und brachte mir keinen Frieden. Ohne mich zu entmutigen lassen, setzte ich meine Lesung fort und fand Trost in folgendem Satz: Strebt eifrig nach den vollkommensten Gaben, aber ich will euch einen noch vorzüglicheren Weg zeigen. Und der Apostel erklärt, wie die vollkommensten Gaben nichts sind ohne die Liebe. Dass die Liebe der vortreffliche Weg ist, der mit Sicherheit zu Gott führt. Endlich hatte ich Ruhe gefunden. Den mystischen Leib der Kirche betrachtend, hatte ich mich in keinem der vom heiligen Paulus geschilderten Glieder wiedererkannt. Oder vielmehr, ich wollte mich in allen wiedererkennen. Die Liebe gab mir den Schlüssel meiner Berufung. Ich begriff, dass wenn die Kirche einen aus verschiedenen Gliedern bestehenden Leib hat, ihr auch das Notwendigste, das Edelste von allen nicht fehlt. Ich begriff, dass die Kirche ein Herz hat und dass dieses Herz von Liebe brennt. Ich erkannte, dass die Liebe allein die Glieder der Kirche in Tätigkeit setzt, und würde die Liebe erlöschen, so würden die Apostel das Evangelium nicht mehr verkünden, die Märtyrer sich weigern, ihr Blut zu vergießen. Ich begriff, dass die Liebe alle Berufungen in sich schließt, dass die Liebe alles ist, dass sie alle Zeiten und Orte umspannt. Mit einem Wort, dass sie ewig ist. Da rief ich im Übermaß meiner Freude: O Jesus, meine Liebe, endlich habe ich meine Berufung gefunden. Meine Berufung ist die Liebe. Ja, ich habe meinen Platz in der Kirche gefunden. Und diesen Platz, mein Gott, den hast du mir geschenkt. Im Herzen der Kirche meiner Mutter werde ich die Liebe sein. So werde ich alles sein. Und mein Traum wird Wirklichkeit werden. Hier haben wir eine der schönsten Stellen Ihrer Selbstbiografie. Vielleicht das Programm Ihres ganzen Lebens. Sie fand in diesen Worten ihren Frieden. Und auch wir können daraus tiefen Frieden schöpfen. Wir brauchen nicht Bischof oder Priester zu sein, um zur Kirche zu gehören und ihr zu dienen. Wir brauchen nicht besonders begabt und stark zu sein, um die Aufgabe der Kirche mittragen zu können. Wir brauchen nicht eine hauptamtliche Tätigkeit in der Kirche ausüben, um mit der Kirche Licht und Salz sein zu können. Jeder Christ ist durch die Taufe ein Glied am Leibe Christi und hat eine spezielle Aufgabe, die nur er oder sie ganz erfüllen kann. Einzig und allein kommt es auf die Liebe an, damit das Leben und unser Tun fruchtbar werden. Wenn wir im Herzen der Kirche sind, wirken wir auf alle Glieder, wie das menschliche Herz alle Glieder des Leibes in Tätigkeit setzt. Vor den Augen Gottes hat unser Tun so viel Wert, als Liebe in ihm wohnt. Unsere apostolische Ausstrahlung hängt also weniger von der Qualität unseres Wirkens oder von unserem Lebensstand ab, als vielmehr vom Glauben und Vertrauen, die eine Antwort auf die Liebe Gottes zu uns sind. Gottes Liebe hat uns erlöst, so können auch wir nur apostolisch wirken durch die Liebe. Dies hat Therese der ganzen Kirche und uns wieder neu bewusst gemacht, dass die Liebe zum Herrn das Entscheidende ist. Dies sagt auch Jesus im Gleichnis vom Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht. Jeder Christ, wenn er sich vom Heiligen Geist leiten lässt, ist im Herzen Jesu und im Herzen der Kirche. Es geht nicht darum, ob wir mehr ein Leben des Gebetes oder der Aktion führen, sondern dass wir in Treue mit Gott verbunden sind und er durch uns wirken kann. Unsere Liebe bleibt die Voraussetzung, dass alle Glieder der Kirche, auch die Missionare in der fernen Welt oder die verfolgten Christen unter Diktaturen, durchhalten bis zum Ende. Gott hat unserer Zeit Therese geschickt, damit wir in unserer modernen Zeit nicht allein auf Aktivitäten und äußere Reformen setzen, sondern unser Leben und Wirken aus der Verbindung mit dem Herrn speisen. Wie könnten wir auch für den Herrn Freunde gewinnen, wenn wir nicht selbst seine Freunde sind? Wie könnte unser Glaube auf andere überspringen, wenn wir nicht selbst vom Herrn erfüllt sind? Auch das Leben der Kranken und Alten hat bei Therese eine große übernatürliche Wirksamkeit, wenn sie ihre Leiden und Gebrechen dem Herrn schenken. Auch wenn unsere Arbeit oft unbeachtet ist, sie wird unendlich wertvoll durch unseren vertrauten Umgang mit dem Herrn. Auch unser Gebet wird für die ganze Kirche fruchtbar, wenn wir mit Geduld und Ausdauer das Herz Gottes bestürmen. Wir tun es auch für jene, die nicht mehr beten oder Gottes Liebe abweisen. So ist der Weg der Vollkommenheit erstaunlich einfach, indem wir in Treue und Liebe Gott verbunden bleiben. Hören wir noch einmal den wunderbaren Satz der heiligen Therese: Im Herzen der Kirche, die meine Mutter ist, werde ich die Liebe sein. Therese sieht die Kirche wie eine Mutter, weil sie ihr das Leben mit dem dreifaltigen Gott und damit das ewige Leben geschenkt hat. Eine Mutter liebt ihre Kinder, weil sie aus ihrem Fleisch hervorgegangen sind. Eine Mutter kennt ihre Kinder und sieht ihre Nöte. Sie fühlt mit ihnen in Freude und Leid. Sie verzeiht den anderen, wenn sie versagt haben oder jahrelang von ihr weggegangen sind. Die Liebe einer Mutter hält eine Familie zusammen. Sie schickt die Kinder auf ihren eigenen Lebensweg. Kein Kind kann ermessen, was es seiner Mutter schuldet. Dies können wir auch auf die Kirche übertragen. Die Kirche hält wie eine Mutter die Kinder zusammen. Sie schenkt ihnen die Atmosphäre der Liebe. Durch die Kirche haben wir das göttliche Leben empfangen. Sie nährt es durch die heiligen Sakramente. Sie schenkt uns Licht und Wegweisung durch die Verkündigung der frohen Botschaft. Sie geht mit ihren Kindern durch die Geschichte und trägt mit ihnen Freude und Leid. Sie überträgt die Liebe Gottes in Raum und Zeit. Sie gliedert die Menschen ein in die Taufe und hebt durch die Taufe in den Leib Christi ein und hebt sie zum göttlichen Vater empor. Wenn Therese die Kirche ihre Mutter nennt, hat sie dies lebendig erfahren und gelebt, Sie wollte im Herzen der Kirche die Liebe sein und dadurch beitragen zur Erlösung der ganzen Welt. Obwohl sie nichts Großes wirken konnte, hat sie durch ihre Liebe die Kirche gestärkt und belebt. Sie ist für uns alle ein Anruf, die Kirche als Mutter zu sehen, auch wenn wir manche Enttäuschungen, vielleicht durch Priester oder Ordensleute, erlebt haben. Auch Therese war enttäuscht, als sie die Menschlichkeiten von Priestern erlebt hatte, als sie gemeinsam nach Rom fuhren zur Papstaudienz, oder wenn ihr die Oberen den Eintritt in den Karmel mit 15 Jahren versagt haben. Aber immer ist sie ein treues Glied der Kirche geblieben und hat dadurch viele Gnaden erlangt. Wenn die Kirche eine Mutter ist, muss sie auch barmherzig sein zu den Menschen. Sie muss ihre Türe immer offen halten für jene, die sie verlassen haben, und sie zur Versöhnung mit Gott einladen. Sie muss zwar Richtlinien für das Leben der Menschen aufstellen, aber auch Nachsicht haben mit den Menschen, die andere Wege gehen. Als Glieder der Kirche haben auch wir Anteil an dieser mütterlichen Liebe der Kirche und sollen die göttliche Barmherzigkeit weiter schenken. Wenn wir von der Kirche als einer Mutter sprechen, denken wir auch an Maria, die das Urbild der Kirche ist. Sie hat ihre Zustimmung gegeben zur Menschwerdung Gottes und ist dadurch für alle Menschen eine Mutter geworden. Ihre mütterliche Aufgabe ist weltumspannend und bleibt für ewige Zeiten. Therese hat schon als Kind Maria zu ihrer Mutter erwählt und ihr alle Anliegen anvertraut. Sie sah Maria auch als ihr Vorbild auf ihrem kleinen Weg der Liebe und der Hingabe, des Glaubens und des Vertrauens. Maria war auch ihre Sterbehilfe und ihr Trost in der schweren Krankheit der Tuberkulose und bei ihrem Sterben. Jetzt, da Therese bei Maria im Himmel ist, darf sie auch an der mütterlichen Aufgabe Mariens Anteil nehmen und den Menschen in ihren Nöten helfen. Dies wird in manchen Figurengruppen in Lisieux so dargestellt, dass Therese die Rosen, die sie verstreut, vom Jesuskind über Maria empfängt. Das Programm der heiligen Therese kann auch unser Programm für unser Leben werden. Im Herzen der Kirche, die meine Mutter ist, werde ich die Liebe sein. Die heilige Therese erhielt durch ihren Eintritt in den Karmel, durch die Ordensregel und die Gelübde, eine geistliche Ausweitung ihres Lebens und eine noch engere Beziehung zur Kirche. Die Abwendung von persönlichen Eigenheiten und privaten Interessen hin zu einer größeren Sicht des Lebens findet ihre Erfüllung in der Gemeinschaft der Kirche. Die Kirche Christi ist nämlich allumfassend, was nichts anderes heißt als katholisch. Maria wurde durch ihr Stehen unter dem Kreuz geistlich erweitert zur Mutter aller Gläubigen. In ähnlicher Weise gelang Therese durch das Opfer ihrer selbst und ihre Hingabe zu einer größeren Dimension, um unsichtbar an der Aufgabe der Kirche teilnehmen zu können. Sie wird völlig verfügbar für die Kirche und erlangt höchste Fruchtbarkeit zum Vorbild für andere Ordensleute und alle lebendigen Christen. Es geht darum, unseren kleinen persönlichen Horizont auszuweiten auf den großen Horizont der Kirche und sich ganz bewusst in ihren Dienst zu stellen. Ein Werkzeug der Kirche und Jesu Christi zu sein, geht aber nicht ohne Opfer und Verzicht auf private Interessen. Der Gesichtskreis von Therese wurde in besonderer Weise ausgeweitet durch die beiden jungen Missionare, die ihr als geistliche Brüder beigegeben wurden. Sie schreibt in ihrer Selbstbiografie: Seit langem hegte ich einen Wunsch, der mir völlig unerfüllbar schien, nämlich den, einen Bruder zu haben, der Priester ist. Ich dachte oft, wenn meine kleinen Brüder nicht in den Himmel davongeflogen wären, so hätte ich wohl das Glück gehabt, sie an den Altar treten zu sehen. Aber da sie der liebe Gott erwählt hat, um Engelchen aus ihnen zu machen, konnte ich auf die Verwirklichung meines Traumes nicht mehr hoffen. Und siehe da, Jesus hat mir nicht nur die erwünschte Gnade gewährt, sondern mich durch die Bande der Seele zweien seiner Apostel vereint, die meine Brüder wurden. Es war am Festtag der heiligen Teresa von Avila. Als Therese gerade mitten in der Arbeit war, sie hatten Waschtag. Mutter Priorin, ihre Schwester Agnes, rief sie zur Seite und las ihr einen Brief vor, den sie eben erhalten hatte. Ein junger Seminarist namens Maurice Bellier erbat sich eine Schwester, die für ihn bete und ihn in seiner Missionsarbeit in Afrika unterstützte. Erst am Vorabend ihres Todes, am 29. September 1897, fuhr er mit dem Schiff nach Algier, wo er als Novize bei den Weisen Vätern eintrat. Nach einigen Jahren Missionsarbeit in Afrika bekam er die Schlafkrankheit und musste nach Frankreich zurückkehren, wo er am 14. Juli 1907 verstarb. Sie schreibt nochmals darüber: Es war ein junger Seminarist, der auf Eingebung der heiligen Teresa von Avila, wie er sagte, sich eine Schwester erbat, die sich besonders dem Heil seiner Seele widmen und ihm, wenn er einmal Missionar wäre, mit ihren Gebeten und Opfern beistehen möchte, damit er viele Seelen retten könnte. Er versprach, jener, die seine Schwester sein würde, stets zu gedenken, sobald er das heilige Opfer darbringen dürfte. Mutter Agnes von Jesus sagte mir, sie wolle, dass ich die Schwester dieses künftigen Missionars werde. Soweit Therese. Interessant ist ihre Reaktion, die eine echt kirchliche ist. Und sie schreibt darüber: Meine Mutter, es wäre unmöglich, Ihnen mein Glück zu schildern. Mein so unerhofft erfülltes Verlangen weckte in meinem Herzen eine Freude, die ich kindlich nennen möchte. Denn ich muss in die Tage meiner Kindheit zurückgehen, um die Erinnerung an so lebhafte Freuden zu finden, dass die Seele zu klein ist, um sie zu fassen. Seit Jahren hatte ich kein derartiges Glück mehr verkostet. Ich fühlte, in diesem Bereich war meine Seele neu. Es war, als hätte man zum ersten Mal bisher vergessene Seiten berührt. Wir sehen, dass die Seele von Therese dadurch ausgeweitet wurde und ein neues Glück erfuhr. Zwar hatte Therese von Anfang ihres Ordenslebens an für die Priester gebetet, weil sie seit ihrer Italienreise um ihre Menschlichkeit wusste. Aber nun erhält sie von Mutter Priorin einen Priester mit Namen und Schicksal, den sie begleiten durfte. Ende Mai 1896 erhält Therese auf ähnliche Weise einen zweiten Priesterbruder, für den sie beten sollte, Pater Adolphe Roulat. Er war Seminarist bei der Gesellschaft für ausländische Missionen in Paris und wurde am 28. Juni 1896 zum Priester geweiht. Nach seiner Priesterweihe war er noch kurz in Lisieux und konnte mit Therese im Sprechzimmer sprechen. Am 2. August 1896 schiffte er sich nach China ein, wo er große Schwierigkeiten in der Mission erlebte. Im Jahre 1909 wurde er zurückgerufen und starb im Jahre 1934. Sie zögerte zuerst, weil sie nicht wusste, ob sie zwei Missionaren gerecht werden könne. Ich erklärte ihnen, vielgeliebte Mutter, ich hätte meine armseligen Verdienste bereits für einen künftigen Apostel angeboten und glaubte deshalb, es nicht noch nach der Meinung eines anderen tun zu können. Im Übrigen gäbe es viele bessere Schwestern als mich, die seinem Wunsche entsprechen könnten. All meine Einwände waren umsonst. Sie antworteten mir, man könne auch mehrere Brüder haben. Da fragte ich sie, ob der Gehorsam meine Verdienste verdoppeln könnte. Sie bejahten es und sagten mir dabei verschiedene Dinge, die mir klar machten, dass ich ohne Bedenken einen weiteren Bruder annehmen sollte. Im Grunde, meine Mutter, dachte ich wie sie. Und da der Eifer einer Karmelitin die ganze Welt umfassen soll, hoffe ich, mit der Gnade des lieben Gottes mehr als zwei Missionaren nützlich zu sein. Und nie könnte ich vergessen, für alle zu beten. Therese begibt sich hier in das Zentrum der karmelitanischen Spiritualität. Kurz, ich will wie unsere Mutter, so schreibt sie, Tochter der Kirche sein und nach den Meinungen unseres Heiligen Vaters, des Papstes, beten, im Bewusstsein, dass seine Meinungen den Erdkreis umfassen. Therese hatte immer schon die Weite geliebt, die Weite der Landschaft und des Meeres. Auf der Italienreise hatte sie etwas von der Weite der Welt kennengelernt und sie tief in ihre Seele aufgenommen, um später hinter Klostermauern davon zehren zu können. Ihre gesunde Einstellung zeigt sich auch in folgendem Text. Das Klosterleben erschien mir so, wie es ist, mit seinen Freiheitsbeschränkungen, seinen kleinen, im Verborgenen vollbrachten Opfern. Ich begriff, wie leicht es geschehen kann, dass man sich auf sich selbst zurückzieht, das erhabene Ziel seiner Berufung vergisst. Und ich sagte mir, später in der Stunde der Prüfung, wenn ich als freiwillig Gefangene im Karmel nur mehr ein kleines Stückchen des gestirnten Himmels werde sehen können, dann will ich mich dessen erinnern, was ich heute sehe. Diese Vorstellung wird mir Mut geben, und im Anblick der Größe und Macht Gottes werde ich meine unbedeutenden kleinen Angelegenheiten leicht vergessen. Denn ihn allein will ich lieben. Es soll mir nicht das Unglück widerfahren, mich an Strohhalme zu klammern, nachdem mein Herz vorausahnend gespürt hat, was Jesus denen bereithält, die ihn lieben. Ihre kirchliche Einstellung und ihre Berufung erfahren wir auch in folgenden Sätzen. O meine Mutter, wie schön ist doch die Berufung, die zum Ziel hat, das für die Seelen bestimmte Salz zu bewahren. Das ist ja die Berufung des Karmels, denn unsere Gebete und Opfer haben zum einzigen Ziel, Apostel der Apostel zu sein, für sie zu beten, während sie durch ihr Wort und vor allem durch ihr Beispiel die Seelen für das Evangelium gewinnen. Ich muss innehalten, denn wenn ich fortführe, über diesen Gegenstand zu reden, ich fände kein Ende. In dieser hohen Sicht reicht Therese an ihre Ordensmutter Teresa von Avila heran. Sie will Apostel der Apostel sein. Das heißt, für die Priester und Missionare beten und ihnen Kraft erbitten. Die heilige Therese will auch selbst möglichst viel für Gott und die Kirche tun. So schreibt sie, deine Braut sein, o Jesus, Karmelitin sein, durch meine Vereinigung mit dir Mutter der Seelen sein, das sollte mir eigentlich genügen. Und doch ist dem nicht so. Gewiss, diese drei Vorrechte sind meine Berufung, Karmelitin, Braut und Mutter. Aber ich fühle noch andere Berufungen in mir. Ich fühle die Berufung zum Krieger, zum Priester, zum Apostel, zum Kirchenlehrer, zum Märtyrer. Liebe sucht nie sich selbst, sondern lebt und wirkt für die anderen und wird dadurch fruchtbar. Um alles sein zu können, muss Therese ihre persönlichen Belange und Interessen hintanstellen, ja, zum Opfer bringen. So schreibt sie, ich bin nur ein Kind, ein schwaches, ohnmächtiges. Aber gerade meine Ohnmacht verleiht mir die Kühnheit, mich deiner Liebe, o Jesus, als Opfer anzubieten. Und die Liebe hat mich, schwaches, unvollkommenes Geschöpf, als Brandopfer erwählt. Ist dies nicht eine der Liebe würdige Wahl? Ja, damit die Liebe vollkommen befriedigt werde, muss sie sich erniedrigen, sich bis zum Nichts hinab erniedrigen und dieses Nichts in Feuer verwandeln, in ein Feuer, das für andere brennt. Die Kirche ist eine Gemeinschaft der Gnade und der Liebe. Jedes Glied lebt auch vom anderen und verdankt ihm seine Existenz. Dies drückt Therese sehr deutlich aus. Im Himmel wird man keinen gleichgültigen Blicken begegnen, denn alle Auserwählten werden erkennen, dass sie einander die Gnaden verdanken, die ihnen die Krone verdient haben. Wir werden in der Ewigkeit an kein Ende kommen, um einander für die Gnaden zu danken, die wir empfangen haben. Wenn wir unsere Ohnmacht erkennen, können wir auch die guten Werke und Verdienste der anderen, besonders der Heiligen, Gott anbieten, um Gnade von ihm zu erlangen. Darin besteht die Wohltat der Gemeinschaft der Heiligen, dass wir auf ihre Verdienste zurückgreifen können. Denn alle Heiligen sind unsere Verwandten, die uns unterstützen und mit denen wir rechnen können. Dadurch verschwinden auch die Unterschiede von groß und klein in der Gemeinschaft der Heiligen. Denn auch die Heiligen verdanken ihre Größe und Helligkeit anderen Christen. vielleicht ganz kleinen Seelen. Dazu bringt Therese ein vielsagendes Beispiel, wie nämlich von einer kleinen Flamme viele Kerzen entzündet wurden. Schwester Marie von der Eucharistie wollte die Kerzen für eine Prozession anzünden. Sie hatte keine Streichhölzer zur Hand, und da ihr Blick auf die kleine Lampe fiel, die vor den Reliquien brennt, trat sie hinzu. Aber da war nur ein schwächlicher Schein über dem verkohlten Docht. Es gelang ihr trotzdem, ihre Kerze zu entzünden und mit dieser Kerze alle Kerzen der Kommunität. Da sagte ich zu mir, wer könnte sich seiner Werke rühmen? So hat denn ein kleines, halb erloschenes Lämpchen diese schöne Leuchte hervorgebracht, die ihrerseits eine unendliche Menge anderer anzünden konnte, ja die ganze Welt in Flammen setzen könnte. Und doch blieb immer noch diese kleine Lampe die erste Ursache der Feuersbrunst. Genauso ist es in der Gemeinschaft der Heiligen. Ein ganz kleiner Funke könnte große Lichter in der Kirche anzünden, wie Lehrer, Märtyrer. Und oft sind die Gnaden und Erleuchtungen, die wir erhalten, einer verborgenen Seele zu verdanken. Denn der liebe Gott will, dass die Heiligen einander gegenseitig die Gnaden mitteilen, durch das Gebet, damit sie sich einst im Himmel mit großer Liebe lieben. Einer Liebe, die viel größer ist als die Liebe der Familie, selbst der idealsten Familie auf Erden. Hierzu hörte ich einmal ein wunderbares Beispiel von einem früheren Bischof Ketteler von Mainz. Er verdankte seine Berufung einer Schwester im Kuhstall. Er träumte einmal von ihr und ließ sie rufen. Er erfuhr, dass sie ihre Arbeit nicht gern getan hat, aber sie opferte sie auf für einen Priester und er war der Begünstigte. Hören wir weiter, Therese. Glauben Sie nicht, dass die großen Heiligen ihrerseits, wenn sie sehen, was sie ganz kleinen Seelen verdanken, sie mit einer unvergleichlichen Liebe umfangen werden? Ich bin ganz sicher, dass es dort wundervolle und überraschende Zuneigungen geben wird. Der bevorzugte Liebling eines Apostels, eines großen Kirchenlehrers, wird vielleicht ein kleiner Hirtenbub sein, der vertraute Freund eines Patriarchen, ein einfältiges, kleines Kind. Wie gerne möchte ich in jenem Reich der Liebe sein. Diese gegenseitige Zuneigung ist aber immer aufgebaut auf Dankbarkeit und auf dem Füreinander beten und opfern. Dieses wird fruchtbar und ist eine echte Mitwirkung am Erlösungswerk Jesu. Ähnliches wie für die Heiligen gilt auch in umgekehrter Weise für die Sünder und die schuldig gewordenen Menschen. Wir können durch unsere Liebe, die sich im Gebet und im Opfer ausdrückt, Menschen zum Heil führen. Hierzu ein Beispiel aus ihrem letzten Lebensjahr. Schon schwer krank geht sie mit höchster Anstrengung und unter Schmerzen im Kreuzgang auf und ab, weil die Krankenschwester es ihr geraten hat. Ihre leibliche Schwester Agnes sieht dies und meint, dass sie doch besser im Bett liegen bleiben und ihre Kräfte schonen solle. Sie entgegnet, Sie haben recht, aber wissen Sie, was mir die Kraft gibt? Für einen Missionar tue ich diesen Gang. Ich stelle mir vor, wie einer von ihnen, weit weg, vielleicht gerade jetzt von seinen apostolischen Fahrten erschöpft ist. Um seine Ermüdung zu lindern, biete ich die meinige dem lieben Gott an. Im Ringen ihres Todeskampfes sagt sie, es geht in mir etwas Geheimnisvolles vor. Ich leide, aber nicht für mich, sondern für eine andere Seele. Und der Teufel will das nicht. Therese weiß um das Geheimnis des Leibes Christi, in dem ein Glied dem anderen helfen kann. So kann sie auch stellvertretend für andere das Leiden annehmen und dadurch auch schuldig gewordene Menschen retten. Nun, zum Schluss dieses Vortrags möchte ich Ihnen noch den Segen Gottes erteilen. Der Herr segne und behüte Sie, er lasse sein Angesicht über Ihnen leuchten und erbarme sich Ihrer. Er schenke Ihnen seine Huld und seinen Frieden. Das gewähre euch allen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Liebe Zuhörer von Radio Horeb und Radio Maria, das war der zweite Teil unserer vierteiligen Reihe über die heilige Therese von Lisieux mit der heiligen Therese von Lisieux Christus nachfolgen, im Herzen der Kirche die Liebe sein, mit Monsignor Anton Schmidt, dem Leiter des Theresienwerkes in Augsburg. Für alle, die diese Sendung noch einmal hören wollen, Sie können sich an unseren CD-Dienst wenden. Montags bis Freitag sind die Kollegen vom CD-Dienst von Radio Horeb unter folgender Nummer für Sie da. 08323 96 75 120. Ich wiederhole noch einmal 08323 96 75 120. Oder Sie gehen auf unsere Homepage www.horeb.org. Ihnen allen einen gesegneten Tag, das wünscht Ihnen Marion Kuhl.